Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kaffee und Chemtrails, unserer Show hier im Radio Wüste Welle, wo wir uns einmal im Monat zum Thema Verschwörungstheorien und Mythen unterhalten. Und dafür werden wir uns aber heute mit zwei Personen unterhalten, von denen ich hoffe, dass jetzt auch beide gerade on air sind. Wir hatten gerade schon mit der Technik so ein bisschen Probleme. Aber zumindest eine Person sehe ich hier in meinem Discord-Chat und das ist die Julia Silberberger. Hallo Julia, grüß dich.
Hi, seid herzlich gegrüßt.
Moin. Wie sieht's mit deinem Kollegen aus, dem Rüdiger? Ist der auch schon gerade da? Wir haben ja gerade schon ein bisschen hin und her gefummelt.
Er ist auf dem Weg. Wie hast du gesagt, wir haben so ein bisschen Technikprobleme gehabt. Da startet es nochmal den Rechner neu und dann hoffen wir, dass er auch mit uns sprechen kann.
Perfekt. Julia, woher kennt man dich? Was machst du so?
Ihr kennt mich vermutlich von Social Media und von der Verleihung des goldenen Aluhuts. Ja, wir sind die gemeinnützige Organisation aus Berlin, die den Award für die Verschwörungserzählungen des Jahres vergibt. Und das ist der goldene Aluhut. Damit habe ich angefangen vor 7 Jahren. Da war ich im Internet unterwegs und das war alles so crazy und so verrückt. Und ich habe gesagt, wir sind alle so crazy, die kriegen von mir mal einen Award. Und den nenne ich entweder Dunning-Kruger Award. Ihr kennt sicher den Dunning-Kruger-Effekt. Je weniger ich weiß, desto kompetenter empfinde ich mich. Oder den goldenen Aluhut. Und ihr könnt euch denken, was es geworden ist. Und es ist eine super Idee, um auf die Problematik von Verschwörungserzählungen aufmerksam zu machen. Also habe ich das fortgeführt und daraus ist, wie gesagt, eine gemeinnützige Organisation erwachsen. Und wir machen unheimlich viel Aufklärung über Verschwörungsideologien und über Fake News und bringen den Leuten das Faktenchecken bei und sind die ganze Zeit im Netz unterwegs und gucken, was es Neues, Verrücktes gibt und posten es auf unseren Social-Media-Kanälen mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, darauf würde nicht reinfallen. Ich schätze, daher kennt ihr mich.
Das ist, ja, also, zumindest kenne ich dich daher. Goldener Aluhut ist inzwischen ja auch schon, würde ich fast schon sagen, ja, also auf jeden Fall echt groß bekannt und sehr etabliert. Warum der Aluhut? Vielleicht noch für Leute, die vielleicht sich noch nicht so viel mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen, warum ein Aluhut und warum daran auch noch golden?
Gut, zweite Frage zuerst. Preise sind halt erfahrungsgemäß golden. Also der Award selber ist jetzt nicht golden, der steht da hinten im Regal, das ist ein Öl-Award. Aber man sagt ja immer, ne, die goldene Himbeere als Negativ-Award und dann goldener Aluhut passt da einfach super rein. Und ein Aluhut ist das Synonym für Schwurbel und Verschwörungstheorien, für Leute, die sich Aluminium um den Kopf wickeln, damit die Aliens ihre Gedanken nicht lesen können. Guck mal, da kommt auch schon Alien zu meinen Gedanken. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr altes Symbol schon aus der Popkultur des vergangenen Jahrhunderts. Frühes 20. Jahrhundert wurde schon in der Science-Fiction-Literatur von Menschen geschrieben, die Aluhelme aufsetzen, damit eben die Aliens ihre Gedanken lesen können. Und das hat sich fortgehalten bis in die heutige Zeit und wurde nochmal richtig fame, als dann Mel Gibsons Film Science rauskam, Zeichen. Da gibt's ja dieses berühmte Meme, wo sie auf der Couch sitzen und die Aluhüte auf dem Kopf haben, damit die Aliens ihre Gedanken nicht lesen können. Und das hat sich einfach in den Nullerjahren und jetzt in den Zehnerjahren so richtig zum popkulturellen Symbol für Verschwörungsideologien heraufgemausert.
Gibt es irgendeinen seriösen Unterbau, wo man auch einen Aluhut benutzen kann? Oder ist das eigentlich halt nur für solche eigenartigen Theorien da?
Also ich würde es vielleicht im Klimanotfall, also wenn ich Temperaturen halten möchte oder abschirmen möchte, wäre das vielleicht eine Option. Wenn keinen guten Empfang habe mit meinem alten Fernseher, der noch eine Antenne hat, kann man durchaus Aluminium drumherum wickeln, um das Ganze zu verstärken. Wüsste jetzt allerdings nicht, wann ich außer aus Gag mir Alufolie um den Kopf wickeln sollte.
Gut. Mal die erste Frage. Wir haben ja auch viele Sachen schon aus dem Chat gesammelt. Und auch über andere. Wir haben hier gerade einen technischen. Nee, alles gut, alles in Ordnung. Wir haben ja auch unter anderem bei Reddit Fragen stellen lassen zu dem Thema. Und tatsächlich war eine Frage, die aufkam, warum ausgerechnet 2014? Es ist ja nun gerade aktuell ein Riesen, also spätestens ja seit der Pandemie gehen Verschwörungstheorien extrem hoch. Warum ausgerechnet 2014? Was war damals der Anlass für euch?
Das war halt einfach so. Also ihr wisst doch, wie es ist mit dem Leben. Du machst was, du beschäftigst dich mit etwas und dir kommt eine Idee und die kommt dir halt eben einfach so und du setzt sie um. Und das war bei mir eben das schicksalshafte September 2014. Es hätte auch 2012 passieren können oder 2009 oder 2018, aber es ist 2014 passiert. Also da steckt jetzt keine Planung dahinter. Ich habe das ja auch nicht geplant. Das war ja ein Internet-Gag, das zu machen. Ich habe das einfach durchgezogen, weil ich ein Mensch bin, der fetzige Ideen halt einfach mal umsetzt und guckt, was draus wird und einfach für den Spaß. und dass das wirklich so ein Riesending wird, dass wir eine gemeinnützige Organisation werden, dass ich in den Experten-Olymp aufsteige und von den öffentlich-rechtlichen Medien für Interviews angefragt werde und Einschätzungen abgeben soll zu Recht und Terrorismus. Das ist eine Kompetenz und Expertise, die kam mir auch erst mit der Arbeit, weil ich mich mit diesen Szenen beschäftigt habe, weil ich sie im Monitoring hatte, weil ich Content für die Social-Media-Kanäle bräuchte und weil ich up-to-date bleiben wollte, eben weil die Leute von mir wissen wollten, hey, du beschäftigst dich mit Verschwörungstheorien, wie funktioniert denn das? Wo sind denn die Gefahren dahinter? Oder kannst du mir mal was dazu erklären? Woher kommen die Nazis in Neuschwabenland? Woher kommen die Reptiloiden? Und was sind Chemtrails? Und was mache ich überhaupt mit den Leuten, die an so einen Blödsinn glauben? Ja, und heute bin ich hier.
Ich wollte schon sagen, von den Öffentlich-Rechtlichen ab ins Radio Wüste Welle. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Wie sieht es denn, sieht es denn mit dem Rüdiger aus? Bist du inzwischen on air? Hören wir dich? Und kannst du uns hören?
Theoretisch müsstet ihr mich hören.
Ja, wunderbar. Ein großer Dank an Discord an der Stelle, dass die Verbindung steht. Hallo Rüdiger, grüß dich.
Ja, grüß euch.
Wunderbar, du bist ein Ticken leiser als Julian, dann pegelt dich ein bisschen höher. Rüdiger, was hat dich denn zum goldenen Aluhut gebracht? Wie bist du dabei gekommen? Bist du eins der Urgesteine, bist du erst später eingestiegen?
Nicht ganz Urgestein, seit 2017 bin ich dabei und zwar habe ich den Aluhut auch 2015, 2016 kennengelernt nach der ersten Verleihung, dem auf Facebook gefolgt und zu der Zeit war ich auch als Faktenchecker unterwegs und habe dann unheimlich viel auch da auch mich natürlich dafür interessiert, weil Faktencheck und Verschwörungsgeschichten und Erzählungen gehören natürlich untrennbar miteinander verbunden und dann irgendwann kam ich mit Julia ins Gespräch und haben uns angefreundet und jetzt bin ich seit 2017 im Team und seit Anfang dieses Jahres der nächste bezahlte Mitarbeiter, der quasi NWO-Zentrale, wie es so scherzhaft genannt wird.
Ja, ihr habt ja generell da einen sehr ironisch spielerischen Umgang mit genau diesen Verschwörungstheorien. Das war auch tatsächlich eine Frage, die uns vorab schon über Reddit zugespielt wurde. Seht ihr da auch ein Problem der Ironisierung von solchen Theorien?
Nee, also Problem nicht unbedingt. Manche schießen ein bisschen übers Ziel hinaus mit ihren satirischen Möglichkeiten oder mit ihren grafischen Darstellungen oder auch mit dem einen oder anderen Scherz, der gemacht wird. Der geht schon übers Ziel hinaus. Das ist halt aber irgendwie was typisch menschlich. Ironie und Humor und Infotainment sind, finde ich, grundsätzlich erstmal eine super Möglichkeit, mit etwas umzugehen, was sehr ungreifbar ist, weil es gesellschaftlich so weit verbreitet ist, weil es sich in so viele Ecken und Enden unserer Kultur hineingefressen hat, weil es so sichtbar geworden ist, weil niemand von uns irgendwie noch jemanden kennt, der nicht jemanden kennt, der an Verschwörungstheorien glaubt. Wir haben sie alle irgendwo im Umfeld oder jeder schon mal die Diskussion gehabt. Und das ist einfach eine belastende Situation, erstmal für die Einzelpersonen in dieser persönlichen Krisenlage und dann natürlich auch für uns als Gesellschaft, als Demokratie, die das aushalten müssen, die gucken müssen, wie gehen wir damit um, was machen wir damit und die Leute einfach humoristisch daran zu führen und sie zum Lachen zu bringen und ihnen zu zeigen, was Blödsinn ist und dass man es durchaus auf eine nicht so abwertende, nicht verachtende, ich hoffe, ihr wisst, was ich sagen will, auf eine immer noch respektvoll ironisierende Art und Weise vorbringen kann. Und das ist halt einfach unser Bestreben. Wir wollen nicht in diesen Unter-die-Gürtellinie-Humor mit eintreten. Wir wollen es auf einem gewissen Level halten und den Leuten auch gleichzeitig noch was beibringen dazu. Warum kann es keine Chemtrails geben oder warum funktioniert Impfen? Also bei uns ist immer auch noch ganz klar der Bildungsauftrag mit dabei. Und das war auch von 2014 an schon mein Ziel und das wollen wir auch wirklich bis zum Schluss so durchziehen.
Nun, aber hat es ja auch durchaus einen, ja, auch nicht ganz ungefährlichen Touch, gerade wenn man sich jetzt über solche Leute dann explizit lustig macht. Das wird ja dann vermutlich auch die Gräben zwischen diesen Leuten auch tendenziell eher noch ein bisschen vertiefen. Also, na, angenommen, ich habe jetzt jemanden in meinem näheren Umfeld, der an Verschwörungstheorien glaubt und ich dem mich dann aber darüber lustig mache oder das ironisiere, ist denn da die Wahrscheinlichkeit dann dadurch größer geworden, dass derjenige wieder mit mir auf einem normalen Layer unterwegs sein wird, Rüdiger? Rüdiger hört mich offensichtlich nicht mehr.
Ja, doch,
so. Doch, du hörst mich. Doch, wunderbar. Ja, ich bin schon so ein bisschen ganz leicht traumatisiert von unseren Soundcheck-Erlebnissen.
Nein, ich höre perfekt. Nein, ich denke, ein Faktencheck ist eine Sache, die was das angeht.
Und jetzt ist er tatsächlich weg.
Oh, da haben wir Rüdiger verloren.
Da haben
kein
wir
Problem,
Rüdiger
ich antworte
verloren.
Mal einfach weiter.
Aber Julia, du genau, kannst es übernehmen.
Richtig. Nein, also du musst natürlich auch unterscheiden, ist die ironisierende Einkleidung jetzt für die Öffentlichkeit gedacht? Also ist es, machen wir das, um die Aufklärungsarbeit voranzutreiben, oder bin ich hier in einem persönlichen Gespräch mit jemandem und mache ich mich über den lustig? Das ist natürlich dann nicht zielführend, wenn du dich über diese Person lustig machst und sie der Lächerlichkeit preisgibst und das eine Privatperson ist, die du da vielleicht dann irgendwie in der Kantine oder im Familienkreis dann irgendwie runtermachst oder disst oder lächerlich machst. Das ist echt nicht das Sinn und Zweck der Sache und nicht das Ziel der Sache. Wir richten uns ja mit unserer Aufklärung erstmal an die breite Öffentlichkeit, an diejenigen, die interessiert, die da auch ein bisschen was lernen wollen und was schmunzeln wollen. Also es geht ja nicht darum, die Leute lächerlich zu machen. Deswegen sind auf unseren Social-Media-Kanälen noch immer alle Namen zensiert. Wenn wir Screenshots posten von Leuten, die geschwurbelt haben, die was in Gruppen geschrieben haben, ist das immer alles zensiert, dass es nicht rückverfolgbar ist, von wem das kommt. Und diejenigen, die von uns ein Award bekommen, die stehen bereits in der Öffentlichkeit. Die betreiben einen Kanal, die sind Politikerinnen oder Politiker oder sind Wissenschaftlerinnen oder solche, die es vielleicht gerne wären, ja, der eine oder andere. Und das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Level. Im persönlichen Gespräch bedienen wir immer für den respektvollen Umgang miteinander. Bitte macht euch nicht gegenseitig fertig, zerstreitet euch nicht unnütz, versucht zu verstehen, warum der Mensch, der jetzt gerade an diese Verschwörungstheorie glaubt, was er davon hat, an diese Verschwörungstheorie zu glauben, was das für ein Mehrwert für ihn ist, was das eventuell für ein Initialereignis gewesen ist, das ihn oder sie in die Welt der Verschwörungstheorien gebracht hat. Ist es vielleicht ein Mensch, der Angst empfindet und Unsicherheit empfindet in seinem Leben, Angst vor der Pandemiesituation, wie sie sich entwickelt? Da steckt man ja gerne auch mal den Kopf in den Sand und leugnet Dinge, die einem Angst machen, die einem eventuell auch das eigene Leben bedrohen. Die werden ganz gerne mal weggelogen. Oder ist da vielleicht schon immer ein gewisser, wie soll ich sagen, Unmut oder Zorn oder Unzufriedenheit mit der politischen Lage, Vertrauensverlust in die Politik? Das können alles Triebfedern sein für Verschwörungstheorien, dass Menschen sich solchen Erklärungen zuwenden, ihnen eine einfache Erklärung geben. Weißt du, wenn du dir den Kern dieses Schwurbels mal anguckst, da hat er immer ein Feindbild. Da ist er immer so die höhere Macht und etwas, was die Strippen zieht, die sich halt eben im Dunkeln verschwören, um uns zu knechten und niederzumachen und so weiter. Und solche Dinge zu glauben, kann einfach eine Erleichterung sein für Menschen. Es gibt ihnen das Gefühl der Kontrolle, ihre negativen Emotionen auf einen imaginären Feind transportieren zu können. Und es ist sehr einfach, dies in der Gruppe zu tun. Und Verschwörungstheorien werden leider immer aufkommen, wenn wir Krisenlagen haben oder wenn wir allgemein Situationen haben, die uns emotional berühren, die vielleicht uns existenziell berühren, die wir aus den Medien gehört haben, irgendwas gewesen ist, wieder weltweit irgendeine Krisenlage. Das alles befeuert diese Punkte. Da könnte ich jetzt noch stundenlang weitermachen. Ich will aber keinen Monolog halten in dieser Sektor.
Ich würde da auch einmal eben kurz mal einhaken. Also man hört jetzt auf jeden Fall schon mal raus, du hast da offensichtlich viel persönliches Verständnis auch für Menschen, die Verschwörungstheorien anheimfallen. Und meintest ja auch gerade, in Krisenzeiten werden wir das immer wieder haben. Gab es denn schon mal eine Zeit, in der wir praktisch gar nicht an Verschwörungstheorien geglaubt haben, wo das gar nicht existent war? Gab es das?
Das halte ich absolut für unwahrscheinlich, dass es sowas bereits gegeben hat oder dass es sowas in der Zukunft geben wird. Das halte ich für unwahrscheinlich. Denn dass Menschen sich Erklärungen suchen, verkürzte Erklärungen, Emotionen auf Feindbilder transportieren, das ist eine menschliche Eigenschaft. Die müssen wir aber erkennen, wann uns das plagt. Und wir müssen dagegen arbeiten. Dafür haben wir auch unseren Verstand und dafür haben wir uns auch weiterentwickelt, so als Spezies. Und ich finde, das müssen wir jetzt auch mal langsam einsetzen. Wir sind nicht so Instinkt und gesteuert, wie wir uns das manchmal ganz gerne einreden möchten. Und wir haben durchaus die Möglichkeiten und die Handhabe, unsere Gedanken und unsere Emotionen zu lenken oder zumindest einzuleiten und einzugreifen, wenn wir merken, es geht in eine destruktive Richtung. Es ist destruktiv mir selbst gegenüber, weil es mir Angst macht und mich in eine destruktive Denke bringt, dass alles kontrolliert ist und ich vernichtet werde und ich vergiftet werde oder dass meine Kinder vergiftet werden von den Impfstoffen. Oder man kann es ins Konstruktive lenken und weiter forschen und die Forschungsergebnisse studieren und gucken, wie sich die aktuelle Lage entwickelt hat. Und Wissen ist einfach auch Macht, um mit dieser Angst umzugehen.
Es ist aber ganz, ganz häufig ja auch eben das Nichtwissen, was dann halt erst wieder die Kontrolle zurückbringt. Apropos zurückbringen, Rüdiger, bist du wieder unter uns? Kannst du uns hören? Oder kannst du vielleicht sogar sprechen? Ja. Du wurdest offensichtlich von Discord gewaltvoll aus diesem Chat, aus diesem Stream geschmissen. Aber da du jetzt ja wieder da bist, wie stehst du denn zu dem Thema? Glaubst du eher, dass Verschwörungstheorien daher rühren, dass die Leute Kontrolle wieder über ihr Leben haben wollen? Oder sind die Verschwörungstheorien nicht sogar vielmehr eher das Mittel, um überhaupt erst wieder über sowas wie Kontrolle nachdenken zu können?
Ja, wie Julia schon sagte, halt die daran zu glauben, gibt einem ja vermeintliche Kontrolle wieder. Und deswegen auch die Wissenschaft kann halt nicht alles erklären. Jetzt gerade am Beispiel der Pandemie haben wir es gesehen. Am Anfang waren ganz, ganz viele Fragen offen und die blieben auch erstmal offen, bis die Wissenschaft ihr Wissen geschaffen hatte. Und genau in diese Lücken kamen halt dann die diese angstmachenden Lücken, was passiert, wie entwickelt sich das, ist es, wie gefährlich ist es, werde ich sterben? Das waren natürlich existenzielle Ängste und da kommt dann natürlich als Antwort eine vorgefertigte Geschichte, die von vorn bis hinten alles bedient und befriedigt, was man hören möchte und die genau da reinpasst. Und auf der anderen Seite, der Gegenbeweis, augenscheinlich ist ja das, dass die Wissenschaft ja noch nicht liefern kann. Die braucht aber erst Zeit. Und wenn sie liefert, dann revidiert sie auch das Wissen mit steigender Forschung, also immer mehr Forschung, neue Erkenntnisse. Und dann ist das in deren Augen, die sich schon dieser einfachen Erklärung verschrieben haben, eher schon so eine Art, die Wissenschaft widerspricht sich. Und so gerät man immer weiter da rein und meint, volle Kontrolle zu haben. Aber letztendlich kontrolliert einen dieser Kreislauf von Angst und ja, Kontrollverlust immer.
Hm. Nun ist es ja auch so, dass wir gerade in der Pandemie gelernt haben, dass die Wissenschaft sich eben nicht einig ist in ganz vielen Fragen. Also es war eben lange eben nicht klar, wie überträgt sich denn jetzt genau das Virus? Ist es sinnvoll, eine Maske zu tragen? Ist es nicht sinnvoll, eine Maske zu tragen? Na, auch da gab es ja am Anfang widersprüchliche Meldungen. Ist es nicht vollkommen nachvollziehbar, dass Leute dann in solchen Situationen erstmal dann Theorien zugeneigt sind, die scheinbar erstmal komplett alles erklären? Das muss ja für die Leute in dem Moment dann auch erstmal so eine Art Befreiung sein, wenn endlich wieder das Weltbild sich zurechtrückt und dann kommt dann noch so Leute wie ihr und machen sich über die lustig oder sagen denen, aber so stimmt's ja nun auch wieder nicht.
Also ich denke gerade so, wie die Wissenschaft ihr Wissenschaft, das ist auch in meinem Vortrag ein recht wichtiger Punkt, was ist eine Studie, wie wird sie entwickelt, da sind zwei Studien, die sagen das Gegenteil aus, wie kann ich gucken, was überhaupt Sache ist, wie funktioniert das Ganze, das muss ich so ein bisschen verstehen, um zu erkennen irgendwie, wie ich eine Studie oder ein Forschungsergebnis einordnen kann, und da ist es natürlich hilfreich, weil wir sind ja alle keine Experten, sich da auf Experten zu verlassen, wie zum Beispiel hier so ein Drosten mit dem Corona-Podcast, der eigentlich die aktuelle Lage immer super erklärt hat, oder ein Karl Lauterbach, der halt relevante Studien kurz erläutert, mit einem Artikel Nature irgendwie da postet, wo man zumindest als Normalsterblicher auch eine Chance hat, irgendwie da reinzugucken, wenn man halt sich für die Materie interessiert. Das Problem ist halt, die Schwelle ist relativ hoch, das zu tun. Und dann ist natürlich viel schneller schon die einfache Erklärung da und erklärt einem die Welt und, wie du schon sagtest, es passt dann genau auf das, was man eigentlich hören möchte. Hm. Und dass man manchmal auch aushalten muss, Dinge noch nicht zu wissen oder einfach noch nicht sagen zu können, kann sein, kann aber auch nicht sein, wir wissen es einfach noch nicht. Das ist unheimlich schwierig, auch gerade in so einer Situation, wenn es einen wirklich bedroht, wenn es darum geht, muss ich mein Geschäft schließen, muss ich Insolvenz anmelden, kann ich überhaupt meine Familie noch ernähren? Und dann sagen die, ja, ich weiß nicht, ob das so, ne? Und dann auf der anderen Seite ist jemand, der sagt, ja, wirst du musst dafür das und das tun, damit das nicht passiert. Dann macht er das natürlich auch, wenn er in so einer verzweifelten Situation ist.
Mhm. Gibt es denn, meine Frage an euch beide, könnt ihr gerne gleich dann abwechselnd antworten, gibt es denn Verschwörungstheorien, an die ihr eine Zeit lang mal geglaubt habt oder die euch logisch erschienen sind?
Also geglaubt habe ich nie an Verschwörungstheorien an sich. Ich habe aber später viele Elemente wiedererkannt. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin ja Sektenaussteigerin. Ich bin 2007 aus der Sekte der Zeugen Jehovas ausgestiegen und viele Inhalte von Verschwörungserzählungen, gerade Weltuntergangserzählungen, Endzeiterzählungen oder von einer satanischen Elite und sowas, das ist halt sehr deckungsgleich mit Weltuntergangsprophezeiungen auch aus den verschiedensten fundamentalistischen oder nicht so fundamentalistischen Religionsgemeinschaften oder esoterischen Gemeinschaften. Da haben wir, wie gesagt, eine sehr, sehr hohe Schnittmenge auch mit alten Mythen und Legenden. Und da das halt einfach so nahtlos anknüpft an diese Dinge, auch an diese übersinnlichen Dinge, an göttliche Dinge und so weiter, sind da halt viele Ähnlichkeiten und es ist für Leute eine ideologische Heimat, das ihnen vertraut vorkommt, was sie von irgendwoher kennen, vielleicht auch noch ein Gefühl auslöst der Sicherheit. Der Glaube hat ihnen auch ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle gegeben in schweren Zeiten vielleicht und dann löst es wieder ein ähnliches Gefühl aus und so Triggermomente streckenweise auch mit diesen Inhalten. Also wie gesagt, ich habe den Blödsinn zwar nie geglaubt, den verschwörungsideologischen Blödsinn, war halt gezwungen an solche Weltuntergangsgeschichten glauben als Kind auch. Als erwachsener Mensch bin ich relativ schnell in die Faktentreue gegangen. Das war so eine kurze Phase, wo ich mich selbst gefunden habe, wer bin ich? Und bin dann eigentlich relativ schnell dahin gegangen, wo ich Fakten finde und habe mir es auch beigebracht, sie zu suchen. Und denke auch, dass deswegen, das ist vielleicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Selbstreflexion und Faktenchecken Hand in Hand gehen. Weil es nützt dir nichts, wenn du die tollsten Tools hast, zu überprüfen, ob der Case, den du gelesen hast, stimmt. Wenn du glauben willst, dass der Käse stimmt. Wenn dieser Käse dir irgendwas gibt, wenn er dir Halt gibt, Kontrolle, ein gutes Gefühl oder es bestätigt ein Feindbild oder es bestätigt eine Wut oder ein Zorn, das sind auch wichtige lebensentscheidende Emotionen, Wut und Zorn und Angst, ja, wenn es das befeuert und es dich irgendwie zeigt, das ist halt immer sehr gefährlich. Und vielen Menschen fehlt diese Kompetenz des Faktencheckens, zu überprüfen, stimmt es jetzt oder stimmt es jetzt nicht. Und das bin ich auch sehr dankbar, dass Rüdiger in seinem Workshop das den Leuten beibringt. Also wir sind beide so ein Team. Ich mache erst die Psychologie, bringe den Leuten bei, warum glauben die Leute das, und Rüdiger macht dann das Faktenchecken, weil wir halt einfach auch denken, es geht nur Hand in Hand mit dem Verstehen und mit Handlungsfähigkeiten.
Den Punkt will ich noch ganz kurz einmal aufgreifen, bevor wir zu dir gehen, Rüdiger, und was für Verschwörungstheorien du dann möglicherweise schon mal geglaubt hast. Du sagst, du bist bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen, die ja ein sehr starres Bild haben von Gut gegen Böse, also eine klassische Verschwörungserzählung, wir die Guten gegen die böse Welt da draußen. Könnte man da nicht aber auch jetzt auch so ein bisschen ketzerisch sagen, dass ja dann fast jede Religion einen gewissen Anteil an verschwörungstheoretischen Inhalt hat? Also weil dieses Gut-Böse-Denken ist ja sehr weit ausgeprägt, auch im nicht so radikalen Christentum.
Ja, es bietet zumindest noch eine Grundlage, eine gesellschaftlich akzeptierte Grundlage, eine, wie gesagt, auch Heimat für viele Menschen, die sie empfänglich macht eben für verschwörungsideologisches Gedankengut, weil ja an die alten Feindbilder angeknüpft wird. Jetzt mal so als Beispiel die QAnon-Bewegung. Die ist euch allen, die jetzt zuhören, vermutlich sehr wohl bekannt. Ist sehr gewaltbereite, verschwörungsideologische und sehr evangelikale Bewegung aus den USA, die auch am 6. Januar dieses Jahr am Sturm auf das Kapitol beteiligt gewesen ist. Und die hat das wirklich auf die Spitze getrieben, alle biblischen Prophezeiungen und die Inhalte der Offenbarung des Johannes auf die heutige Zeit auch anzuwenden und da diese Heilsbringer-Ideologien noch reinzubringen, dass Trump sie eben erretten wird. Trump ist von Gott gesandt, um auch die Welt zu befreien und zu erretten. Da ist auch immer wieder diese Wiederkunft irgendeines Heilsbringers oder Retters oder der UFOs oder Aliens oder Reptiloiden oder wem auch immer. Irgendwer wird kommen und wird uns von diesem Elend und dieser Welt und von satanischen Mächten befreien. Und bei den Zeugen Jehovas war es halt eben so, dass der Jehova dann irgendwann die Schnauze voll hat und uns alle auslöscht und nur diejenigen, die er für würdig empfindet, die dürfen dann ins Paradies kommen. Und wenn du das ein bisschen abwandelst,
der Tarat-Struktur dann, ne?
Das ist richtig hart, ja. Das ist auch für mich auch kein liebender Gott, ja, also davon abgesehen. Also für mich gehört er in Therapie, aber das ist jetzt nicht das Thema. Jedenfalls, was die Inhalte angeht, sind halt einfach extrem hohe Schnittmengen. Und kurz zum Abschluss, bevor ich Rüdiger endlich antworten lasse. Es gibt eine interessante Studie von der Uni Freiburg in der Schweiz. Die hat die Schnittmenge erforscht von Verschwörungsideologen und Kreationisten. Also wirklich auch wie das Hardcore und Evangelikale und so weiter. Und hier fand man sich einfach sehr stark dort zusammen, dass man daran glaubt, dass nichts durch Zufall passiert, dass überhaupt höhere Mächte für alles, was passiert, verantwortlich ist, ob das jetzt ein Gott ist oder ob das die Aliens sind, dahingestellt. Dieses teleologische Denken, aber in diesem Sinne vom fast schon theologischen Sinne. Teleologie heißt ja auch, wie gesagt, erstmal nur, dass etwas aus einem bestimmten Grund passiert, aber hier wird es halt einer personifizierten Macht oder einer dunklen Macht oder einer Verschwörungsgruppe zugeschrieben. Das ist eine sehr, sehr interessante Studie, die einfach auch das deckt, was ich in den letzten 7, 8 Jahren, die ich in den Szenen unterwegs bin, auch beobachtet habe. Und auch sich mit dem deckt, was ich in der Sekte erlebt habe, in der ich aufgewachsen bin. Und was ich auch bei Sektenaussteigern erlebe, die sich in dem Ausstiegsprozess befinden oder gerade in diesem Selbstfindungsprozess befinden. Da habe ich auch viele in die Welt der Verschwörungsideologie. Unheimlich, unheimlich schade.
Man könnte es ja auch noch, oder zu QAnon würde ich noch einmal kurz einschieben, dass ja selbst QAnon noch nicht mal neu ist. Also diese ganze Erzählung ist schon dutzende Male in der Weltgeschichte aufgekommen, dass reiche Eliten Kinder foltern und aus deren Serum, wie auch immer, dann sich selbst verjüngen. Ich glaube, es gab sogar mal
Hunderte Jahre also ist es schon alte antisemitische Richtung.
Da glaubst du tatsächlich, so mit die direkteste Bezug war, Ende 19. Jahrhundert hat ein französischer Journalist das behauptet, dass das in reichen Kreisen gang und gäbe wäre. Und er hat am Sterbebett sogar noch gesagt, dass er sich das alles ausgedacht hat. Apropos ausgedacht, Rüdiger, an welche Verschwörungstheorie hast du denn schon mal geglaubt? Gab es eine, die dich zumindest gereizt hat oder der du vielleicht sogar komplett verfallen warst?
In der Tat nicht. Also es war das erste Mal mit Verschwörungstheorien in Berührung gekommen bin ich in der Schule im Physikunterricht. Nämlich in der Tat war mein Lehrer, wir kamen nach dem Unterricht ins Gespräch über die Mondlandung und da meinte er, dass der SAE gefälscht, wir waren ja gar nicht auf dem Mond.
Ach,
Und ich
tatsächlich.
fand das in dem Moment eigentlich recht lustig und habe eigentlich dann auch noch ein bisschen mit geflaxt irgendwie, bis ich dann merkte, dass der das eigentlich wirklich ernst meint. Und dann habe ich auch mit ein paar Leuten gesprochen, die sagten halt auch, ja, das hätten wir ihnen auch schon aufgefallen. Und dann habe ich überhaupt, das war für mich so befremdlich und neu, dass es Leute gibt, die auf sowas, die sowas glauben. Also ich bin als Kind hatte ich so diese Kinderbücher, hier mein allerschönstes Buch von Backen und Bauen und Flugzeug
Oh ja,
fliegen von
beste.
Richard Scarry, wo man auch noch die Saturn V drin gesehen hat. Schon als da habe ich mich dafür interessiert. Und als ich älter wurde, dann noch mehr dafür. Jetzt kann ich irgendwie halt die Seriennummern ist halt ein Hobby von mir, mich dafür zu interessieren. Aber umso erstaunlicher oder verwunderlicher war es für mich halt, da zu sehen, dass Leute sowas wirklich glauben, was so wider der Logik ist. Und dann habe ich später eigentlich ein paar Jahre, also eigentlich einige Jahre nach der Schule, erst da angefangen, mich da wieder mit zu beschäftigen. Als es dann im Bereich Social Media halt das aufkam, in Newsgroups zu anfangen, dann früher in irgendwelchen Mailboxen, dann hat man auch gelesen von irgendwelchen Listen von Eliten und dann wie ich jetzt im Nachgang weiß, waren das so die ersten Anzeichen einer Reichsbürgergeschichte hier von wegen nicht souverän. Das war noch Mitte der 90er irgendwie in irgendwelchen Mailboxen halt vor dem großen Internet, sage ich mal. Und ja, jetzt haben wir das Ganze halt hochskaliert auf Social Media und jeder postet und bloggt und die Geschwindigkeit ist halt rasanter geworden, mit der sich sowas halt dann verbreiten kann.
Und was ist mit Loose Change zum Beispiel, dieser Film, der nahegelegt hat, dass das 9-11 ein Inside-Job gewesen sein soll? Das ging ja sehr virulent. Das wäre zumindest auch eine Verschwörungstheorie, der ich zumindest zur Zeit einmal nicht komplett abgeneigt war.
Also ich habe den damals gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie es Rüdiger ging, aber ich habe den damals gesehen. Ich habe auch Fahrenheit 9-11 damals im Kino gesehen. Also
Würdest du
hier in
die auf
Berlin gibt es auch richtig
würdest du die auf dieselbe Stufe stellen? Fahrenheit 9-11 mit Loose Change?
Nee, das hat nicht auf die gleiche Stufe. Das habe ich um Gottes Willen noch nicht gesagt.
Okay.
Denk mir, das putte nicht in den Mund. Mir ist nur gerade
Gut,
eingefallen,
gut.
ich habe sogar Fahrenheit 9-11 im Kino gesehen, hier
Ah,
in
okay.
Berlin, in diesen absolut niedlichen Kiez-Kinos, diesen kleinen, nette Anekdote. Aber zurück zu Loose Change. Die habe ich mir damals auch aus dem Netz runtergeladen, habe mir den angeguckt. Was für ein Schwachsinn. Ich habe den Film gesehen, dachte, was ist das für ein Schwachsinn? Ich war da überhaupt nicht angezeckt davon, gar nicht. Tut mir aufrichtig leid.
Kannst du
Ich weiß, viele
sagen,
Leute fanden ihn
warum?
spektakulär, aber.
Also, weil ich zum Beispiel halt da, also ich war vielleicht auch so 14, 15, als ich den geguckt habe. Ja, vielleicht auch etwas nachlässig natürlich. Aber was war der Grund, dass dich das damals gar nicht gekriegt hat? Wusstest du vielleicht schon zu viel? Hast du schon so eine Ahnung gehabt, dass die hier auf eine Fährte bringen wollen, die nicht sonderlich koscher ist?
War dem einfach grundsätzlich misstrauisch gegenüber, weil ich habe mir gedacht, wenn das wirklich stimmen würde, dann wäre das der übelste Skandal. Es wäre überall in den Medien. Also wenn wirklich Journalisten eine echte Verschwörung aufdecken, dann wird in den Medien darüber berichtet. Das haben wir auch bei den Panama Papers wieder gesehen. Hat sich nur großartig gesagt, keiner für interessiert von den Verschwörungsideologen, aber mal Thumbs up an die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung für diese Recherchearbeit. Aber wenn da irgendwas aufgedeckt wird, dann hat das einen Impact. Gerade bei so einem Riesending. Warum hat sich niemand von den seriösen Medien überhaupt darum gekümmert, außer vielleicht mal darüber zu schreiben, dass krude Theorien existieren, also sie aber sonst nicht weiter irgendeines Blickes zu würdigen? Dann musste ich diesen Film von diesen Share-Portalen runterziehen, ja, diese P2P-Portale, die es damals irgendwie noch so gab, in Stückchen. Der wäre anders bereitgestellt worden, der wäre an die Medien gegangen, wenn da wirklich was dran gewesen wäre. Und vieles kam mir auch einfach total unlogisch vor, diese Argumente mit der kontrollierten Sprengung. Für mich war das damals irgendwie schon nicht schlüssig. Ja, tut mir aufrichtig leid, kann ich vielleicht nicht anders begründen, außer mit, es war nicht schlüssig.
Das spricht ja sehr für deinen Verstand. Rüdiger, wie ging es dir dabei, als du Loose Change geguckt hast, falls du ihn geguckt hast?
Loose Change hat mich am Anfang auch wirklich eigentlich gar nicht abgeholt, weil ich auch gedacht habe, dass was für eine blödsinnige Interpretation von halt augenscheinlichen Beweisen. Es ist einfach rein von den physikalischen Vorannahmen mit irgendwelchen, ja, das Ding ist voller Strohmänner, sage ich mal argumentatorisch. Unheimlich viele Sachen, die widerlegt werden oder die herangeführt werden, die entweder irrelevant sind oder halt gar nicht, ja, so den Fakten entsprechen. Er ist einfach, ja, ist einfach Blödsinn. Und das habe ich irgendwie halt relativ erkannt, weil ich mich aber zum Teil aber auch schon mit Sachen halt beschäftigt hatte und die
offizielle Erklärung halt entsprechend auch schon alles aussagt, was man wissen muss darüber. Und auch wenn man selbst doch recherchiert, ist auch alles einsehbar, kommt man auch zu keinem anderen Ergebnis.
Es ist ja weiterhin so, dass sich dieser Film extrem in der Öffentlichkeit hält und ja auch für viele, wo auch so Beginn der 2000er halt wie so eine Art Einstiegsdroge war. Und zumal, ich meine, das hat ja Kreise gezogen. Also auch Matthew Bellamy von Muse, der Gitarrist, hat im Interview da irgendwelche Fetzen dann daraus zitiert, dass er ja da auch durchaus ein paar Dinge ein bisschen kritischer sieht. Hat er inzwischen allerdings auch wieder zurückgezogen, die Aussagen, und sich sehr dafür entschuldigt. Aber es zeigt ja halt auch, dass es zumindest so eine gewisse Grundbegeisterung bei Menschen gibt für völlig abstruse oder völlig bahnbrechende Geschichten. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon den Gerard, den Aston Dancer hier, der ja den Weg einmal zurückgenommen hat, also wieder zurück in die faktisch falsifizierbare Welt. Und der hat den schönen Satz gesagt, er ist so ein Erkenntnisgewinns-Junkie. Das heißt, es bringt ihm halt einfach so ein wirklich, glaube ich, fast schon wirklich ein körperliches Erlebnis, so bahnbrechende Erkenntnisse zu gelangen. Kennt ihr das auch? Habt ihr das auch manchmal? Hoffentlich halt bloß dann nicht mit Verschwörungstheorien.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was einen antreibt, immer wieder was Neues zu erlernen und Wissen zu erwerben, dieses Wissen weiterzugeben. Deswegen machen wir auch Wissenschaftskommunikation. Und dieses Wow-Feeling ist so etwas, was wir transportieren möchten. Wir möchten ja diese Leidenschaft bei den Leuten auch wecken. Dabei muss man halt eben, und das ist halt der wichtige Punkt, du musst halt einfach super gut aufpassen, wohin du dich bewegst mit deiner Leidenschaft und ob das, was dich jetzt gerade so befeuert, auch tatsächlich stimmt und ob das haltbar ist oder ob du vielleicht nicht irgendwelchen Bauernfängern auf den Leim gehst, Leuten, die wollen, dass du die teuren Amulette für 350 € kaufst und die Engelsessenzen und die Einhornessenzen und was weiß ich, dass du dir irgendwelche überteuerten Dinger aufs Handy klebst, um irgendwelche fiktiven Skalarwellen abzuschirmen. Das ist echt mega wichtig. Oder vielleicht, ob da Leute sind, die Hass und Wut und Zorn schüren, weil sie einen gewissen gesellschaftlichen Umsturz vorantreiben wollen. Da reden wir wieder von rechten und extremistischen Gruppen und Leuten, die politische Parteien gründen, eben aus diesem Extremismus heraus. Und das ist halt einfach mega mit Vorsicht zu genießen. Deswegen ist halt die Kombination Selbstreflexion, Faktencheck in meinen Augen so die Königsdisziplin. Weil Selbstreflexion ist eine tolle Sache, wenn du allerdings nicht weißt, welche Tools du anwenden sollst, um zu diesen Ergebnissen zu kommen, über die du reflektieren sollst, ist es schlecht. Wenn du die Tools hast und nicht weißt, wie du emotional mit dir selbst, mit dieser Situation umgehen sollst, mit dem Wissen, was du gefunden hast oder mit den Fakes, die du gefunden hast, ist es auch schlecht. Also es gibt halt nicht diese eine Patentlösung wie klick drauf und du bist safe. Das gibt es halt leider nicht.
Jedenfalls im Kopf behalten sollte, was Fake News und diese ganzen Geschichten halt an Fakten fehlt, machen sie durch Emotionen wett. Und wir haben ja auch eben schon von Julia gehört, Hass und Wut und Zorn, das ist ja nichts Neues, sind halt Emotionen, die gerade zur Interaktion antreiben. Und wir hören sie jetzt auch hier von Frances Horgan, der Whistleblowerin bei Facebook, die ja auch gesagt hat, dass auch Facebook selbst zum Beispiel halt Studien darüber angestellt hat und halt zur Erkenntnis gekommen ist, dass eben diese negativen Emotionen, man ist entrüstet, möchte sich, erbost darüber, und das funktioniert halt, was die Reichweite angeht und dann die Geschichten noch weit verbreitet, natürlich wunderbar. Und wenn das jetzt auch noch natürlich durch Plattformen entsprechend gestützt und gefördert wird, dann ist das natürlich ein Problem, wo wir halt auch drüber sprechen müssen und wo ein Problem, dessen wir uns auch gewahr sein müssen. Wir müssen halt wissen, was mit welchen Methoden arbeiten die, um mich zu ködern. Da ist keiner vorgefeilt. Auch Wissenschaftler, wie man sieht, ja auch nicht, die auch fachnah irgendwie arbeiten. Professor Sucher Bhakti ist wahrscheinlich ein renommierter Mikrobiologe gewesen und hatte eine C4-Professur, das bekommt man ja auch nicht von ungefähr. Trotzdem verzapft er jetzt einfach den größten Blödsinn und macht den zu Geld mit dem Buchverkauf. Und das, niemand ist gefeit davon. Wir müssen aber die Gefahr kennen, um ihr ausweichen zu können.
Wir wollen mal auch direkt dahin gehen und euch mal die Gewinner mal angucken. Die konnten ja über Online-Voting noch bis vor wenigen Tagen bestimmt werden. Und es, ja, ich würde sagen, jetzt erstmal prinzipiell eine Überraschung dabei gewesen. Also alles durchaus bekannte Namen. Der Gewinner generell für den Allgemeinen Award, also sozusagen den Hauptgoldenen Aluhut, geht dieses Jahr nicht, ja, Eventer. Nee.
Es sind fünf gleichwertige Kategorien. Ach so. Und Verschwörungstheorien allgemein ist bloß das, wo ich nicht weiß, wo ich es anders reinsortieren soll. Es ist so das Sammelbecken.
Okay,
ist noch nicht mal der Beste und eher der Schlechteste.
Ah, okay, verstehe. Also Wendler hat noch nicht mal eine Klassifizierung gekriegt, sozusagen.
Ist aber egal.
Wie, ja, wart ihr überrascht von der Abstimmung, dass jetzt Michael Wendler zumindest in der Kategorie so abgeschnitten hat? Nochmal für alle, die ihn nicht kennen, Michael Wendler ist Schlagersänger und Produzent gewesen, bis er sich vor, ja, das war so ziemlich genau vor einem Jahr, ne, so geführt ja aus dem Nichts heraus, heftigst radikalisiert hat und ich glaube ja sogar irgendwann nach Florida abgehauen ist in der großen Erwartung der Vollkatastrophe in Deutschland, die allerdings nie eintrat. Also ja, was kann man zum Wendler noch sagen? Fährt euch irgendwas ein?
Egal. Tatsächlich kannte ich den Wendler nicht, bevor er angefangen hat zu schwurbeln, weil das einfach nicht so mein ist. Ist nicht mein Ding.
Ich habe ihn jetzt auch nicht sonderlich gut gekannt. Ich kannte ihn tatsächlich halt von den Memes von Jan Böhmermann halt ganz gut.
Ja, okay, gut. Ja, okay, das ist aber auch wirklich das Einzige.
So eine gewisse Internetberühmtheit hatte er ja schon davor.
Genau, von daher weiß ich über Herrn Wendler nicht viel zu sagen. Und ich bin auch froh, dass ich diese Laudatio nicht halten muss. Dieses Problem hat meine reizende Kollegin und Mitarbeiterin Andrea. Und ich werde die Laudatio auf die Basis halten. Und von daher werde ich mich auch mit meinem Wendlerwissen zurückhalten, weil es ist praktisch nicht vorhanden.
Dann möchte ich dich aber bitten, jetzt nicht mit deinem die Basiswissen dich zurückzuhalten. Denn in der Kategorie Politik hat die Basis gewonnen. Eine neue Partei, die sich während der Corona-Krise gegründet hat. Ja, ich glaube auch knapp, 1,5% im bundesweiten Schnitt bekommen hat. Hier in Baden-Württemberg, wo ich mich ja gerade befinde, sogar fast 2%. Das ist aus dem Stand heraus gar nicht so schlecht. Also da haben andere Parteien lange, lange drum gekämpft, um so einen Status zu erreichen. Was kannst du zur die Basis noch sagen, Julia?
Die Basis ist, könnt ihr euch noch mal anders an? Könnt ihr euch noch erinnern, vergangenes Jahr gab es Widerstand 2020.
Aber
die geistige Geburt von Bodo Schiffmann und Konsorten. Ja, genau, das ist der Vorgänger von der Basis. Das war ja eine Totgeburt, Widerstand 2020, und dann hat er sich mit Rainer Füllmich und Co. zusammengetan und dann haben sie die Basis gegründet. Und die Basis ist im Endeffekt eine Partei, die aus der Querdenkenbewegung erwachsen ist. Da haben sich halt dann diejenigen zusammengetan, die politisch tätig werden möchten. Das Fiese an denen ist auch, sie machen den Eindruck, die basisdemokratische, ja, Partei. Sie sind gemäßigt, und was sie so in ihrem Programm zu stehen haben, ist oberflächlich betrachtet, also zumindest das, was sie nach außen hin kommunizieren, gar nicht so verkehrt. Damit wollen sie viele Leute auch aus der Mitte abgreifen. Gerade diejenigen abgreifen, die einen gewissen politischen Unmut haben, die sich nicht verstanden fühlen, die sagen, ja, ich würde von der Politik gegängelt und ich fühle mich ungerecht behandelt und alle meine Werte werden mir weggenommen und was weiß ich. Und da sind die Verschwörungstheorien im Vorfeld noch gar nicht so krass ersichtlich, erst wenn du ein bisschen genauer hinguckst. Und treiben sie natürlich immer noch die Sau vor sich her mit den Corona-Maßnahmen. Also die Pandemie ist immer noch nicht totgeritten. Aber irgendwann ist auch die Pandemie vorbei und ich schätze, die werden sich dann was Neues suchen, die Klimakrise. Da kann man auch unheimlich toll schwurbeln, weil Klimaleugner sind es ja in der Regel auch noch. Und alles, wo man eigentlich gegen die Mehrheit sein kann, gegen den Staat, gegen die Mehrheit der Bevölkerung, wo man sich als Opfer und als Unverstandene darstellen kann. Das ist alles ganz interessant. Was ich besonders spannend allerdings finde, spannend im negativen Sinne, ist, welches Radikalisierungspotenzial sowohl in den Inhalten dieser Partei als auch bei der Bewegung, die sie wählt, zu sehen ist. Wir haben immer mehr Gewalt von, ich sage jetzt einfach mal, Corona-Leugnern gesehen, zum Beispiel das Attentat in Idar-Oberstein. Das ist eine traurige Spitze. Wir erleben immer mehr Menschen, die angefeindet werden in der Bahn oder in der Öffentlichkeit, weil sie Maske tragen. Menschen, die ein Geschäft betreiben oder in Geschäften arbeiten, haben schon ein mulmiges Gefühl, wenn sie Kundinnen oder Kunden nur darauf hinweisen müssen, Masken zu tragen, sich an die Regeln zu halten. Das ist das Gefährliche, was aus solchen Bewegungen erwächst. Diese neue Form des Terrors aus der Mitte der Gesellschaft. Und wenn sich solche Gemeinschaften, solche Bewegungen in Parteien zusammenfinden, die dann zur Bundestagswahl antreten, die wirklich versuchen, einen politischen Impact zu haben hier in Deutschland, dann habe ich davor große Angst. Und es ist die neue Form des Faschismus, die da auf uns zukommt.
Harte Worte. Rüdiger, möchtest du dem noch was hinzufügen zu die Basis? Oder wollen wir?
Das ist quasi schon alles gesagt. Also es ist wirklich halt vor allen Dingen, weil es augenscheinlich vielleicht für die Leute, denen die AfD zu offen rechts ist, so, die finden sich vielleicht noch eher eine Basis wieder. Es ist so ein, die AfD hat ja auch eigentlich mal als Anti-Euro-Partei angefangen und dann ist sie ein bisschen gekapert worden irgendwie in die Richtung. Und gerade für die, die da jetzt nicht mehr mit zurechtkommen, könnte sie nur eine Art Sammelbecken werden und dementsprechend so den Überlauf der AfD aufnehmen. Sollten es im Auge behalten, auf jeden Fall.
Also so eine klassische rechtsesoterische Partei. Das war ja auch für viele, also für mich zumindest auch eine Erkenntnis im letzten Jahr, dass Hardcore-Esoterik durchaus gerne mal ins Völkische abrutschen kann.
Absolut. Und genau, da sind wir auch schon seit langem der ganzen Sache auf der Spur. Wir haben auch die Jahre davor immer davor gewarnt, wie nah sich diese Szenen sind. Und dass nun mal etwas passieren muss, dass sich dann eine kritische Masse draus bildet, die irgendwas versucht. Wie jetzt auf der Großdemo letztes Jahr, die Erstürmung der Reichstagstreppe. Das kam ja nicht aus dem Nichts. Das ist ein lang geplantes Vorgehen gewesen. Das wurde in den Social-Media-Gruppen hochgeschaukelt über Jahre hinweg. Es hat vielleicht die Communities gewechselt. Die Leute haben sich wieder anders neu zusammengefunden. Aber dann waren sie plötzlich alle gestärkt zusammen. Die kritische Masse war erreicht. Sie waren nicht so kritisch. Aber sie haben die Polizeiabsperrungen durchbrechen können. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Sie haben sich in ihren Umsturzfantasien bestätigt gesehen. Es sind ja nicht Menschen, die unsere Demokratie ernst nehmen in dem Sinne, dass sie sagen, es ist ein Rechtsstaat, dem ich lebe und den erkenne ich an, sondern sie sehen ja diesen Staat als ihren Feind und den wollen sie ja auch vernichten. Sie wollen ja die Regierung stürzen. Viele haben auch geschrieben, sie wollen Angela Merkel hängen sehen. Das ist eine Gefahr. Das ist eine Gefahr, die wir vor der wir nicht die Augen verschließen dürfen. Und das ist halt jahrelang passiert, weil die halt alle Blümchen in den Händen tragen und weil sie irgendwelche Friedensfahnen dabei haben, haben sich die Leute blenden lassen und gedacht, das sind wirklich friedliche Leute. Das sind keine friedlichen Leute. Ja, die sind nur so lange friedlich, solange du in ihrer Schwurbel-Community bist.
Kann ich immer so eigentlich nur den Grundsatz eigentlich immer noch predigen, wer so hart darauf hinweisen muss, dass er friedlich ist, der ist nicht friedlich. Denn friedliche Menschen müssen das eigentlich selten nochmal klar machen, dass sie in friedlicher Absicht vor einem stehen. Kommen wir zum nächsten Preisträger, nämlich ein gewisser Boris Reitschuster. Wir haben vorhin schon über Bhakti geredet, der durchaus seine Kompetenzen hat in seinen bestimmten Bereichen. Dasselbe gilt auch für Boris Reitschuster, der noch bis vor einigen Jahren ein sehr anerkannter Russlandkenner war und auch wurde mir zumindest gesagt, ich habe sie selber nicht gelesen, aber wohl zwei sehr gute Biografien auch über Wladimir Putin geschrieben hat. Jetzt allerdings in den letzten zwei Jahren durch Corona völlig neue Fanscharen für sich erschlossen hat und jetzt sogar einen Preis von euch entgegennehmen darf, so er denn anwesend sein wird bei der Preisverleihung. Ja, was gibt's noch über Boris Reitschuster zu sagen? Hat es euch überrascht, dass er da gewonnen hat in dieser Kategorie?
Ja, tatsächlich, mich hat es überrascht. Ich hab nicht mit ihm gerechnet. Aber es ist okay. Boris Reitschuster ist eigentlich Beispiel für den Abstieg eines Journalisten in die Welt der Fake News und des Schwurbels, was ich sehr, sehr bedauerlich finde. Er ist auch immer vorne dabei bei den Querdenken-Demonstrationen mit den Streams. Ich bin ein Mensch, wer mir auf meiner privaten Facebook-Chronik folgt, der weiß, dass ich samstags immer Demo-Samstag und Pizzatag habe. Das heißt, ich mache mir eine Pizza und gucke Demo-Streams und berichte dann raus in so einem Ticker. Aktuell läuft nichts, ja, aber naja. Habe ich lange Zeit gemacht, habe immer Boris auch geguckt, ja, also sein Stream, manchmal war er on, manchmal war er off, dann hat er das Netz verloren, aber ich habe immer geguckt, was er so treibt und er kannte die Leute, ist immerhin, hat High Five, dem ja, schön dich zu sehen, ach, der Boris, bist wieder da, toll, dass du berichtest, der ist da voll in dieser Querdenken-Community angekommen und die betrachten ihn als einen von ihren und die Kommentare, die er in seinen Videos auch immer abgibt, das ist schon sehr verschwörungsideologisch. Regierungskritisch wäre noch freundlich ausgedrückt. Also er folgt schon auch diesen Ideologien, er transportiert das weiter, er stimmt den Querdenkern zu, er in Anführungsstrichen kritisiert die Regierung und transportiert da einfach dieses Feindbild mit. Er ist ein Medienberichterstatter der Querdenkenbewegung geworden in der letzten Zeit und das wird mit diesem Preis ausgezeichnet. Und auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, finde ich, hat er ihn durchaus verdient.
Rüdiger, würdest du sagen, Boris Reitschuster hat auch positive Seiten?
Naja, er beschert uns jetzt die Arbeit, eine Laudatio schreiben zu dürfen. Und von daher ist das doch was Positives, dass wir hier ein so schönes Beispiel auszeichnen können. Nein, scheiß beiseite, es ist wirklich, wie Julia sagte, halt ein gutes Beispiel. Er hat ja eine unheimliche Expertise über Russland. Er hat ja auch lange Zeit in Moskau gelebt, war Fokus der Russland-Korrespondent. Das kommt ja nicht von ungefähr. So, aber halt auch gerade... weil halt auch gerade aus dem pro-russischen Bereich unheimlich viel an natürlich Propaganda, an unheimlich viel auch Fake News und ganzen Narrativen und komplexe Strukturen kommt, ist es vielleicht da deswegen, dass er halt da eher sich dann ein bisschen hat gefangen nehmen lassen, was dann zum Schluss jetzt darin endet, dass er in der Bundespressekonferenz quasi halt Beschäftigungstherapie betreibt und halt Regierungssprecher nochmal zitieren lässt, wie exakt die Formulierung hier in der Regelung ist. Oder der beste Kommentar von Angela Merkel, als sie gefragt wurde, wäre denn nicht ein Riss in der Argumentation, und sie meinte darauf, ist außer Rissen bei Ihnen noch irgendwas Zusammenhängendes? Mhm. Ich finde, das bringt es auf den Punkt, weil faktenmäßig kann man ihn so auseinandernehmen. Da gibt es einen ganz großartigen Artikel im Volksverpetzer darüber, wo einfach das mal aufgedröselt wird, was er eigentlich schreibt, was er behauptet und wie das zusammenhängt. Und ja.
Er wirkt halt wie so ein bisschen, ja, wie so der Medientroll, ne? Der einfach so zu allem, was irgendwie gerade geäußert wird, auch nochmal seinen Senf dazugeben muss und man sich eigentlich dann auch jedes Mal wünscht, er hätte es besser gelassen. Preisträger in der Kategorie Medizin ist Bodo Schiffmann. Vielleicht kann ja einer von euch nochmal kurz erklären, ein bisschen, wer Bodo Schiffmann ist. Ich habe ihn auf den Demos auch häufiger erlebt. Einfach ein wahnsinnig unsympathischer Mensch auf allen Ebenen, dass ich mich immer nie mit ihm auseinandersetzen wollte.
Ja, Bodo Schiffmann, HNO-Arzt, der die Schwindelambulanz betreibt, glaube ich, heißt sie. Sie heißt wirklich so. Er hat mit Schwindel zu tun, nicht mit dem Lügen, aber tut mir leid, aber der Witz ist, dann ist das einfach eine Steilvorlage. Er ist auch einer der Gründungsmitglieder von der Basis und derjenige, der die Totgeburt Widerstand 2020 gestartet hat. Er ist einer der führenden Querdenker, einer der Führungsoffiziere von Michael Ballweg, möchte man sagen. War auch letztes Jahr auf dieser Demo-Tour mit dem eigenen Bus auch unterwegs und bin nicht mehr sicher, mit wem er sich einen Bus geteilt hat. Aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr bekannter. Und er hat viele der Corona-Lügen überhaupt erst ins Leben gerufen. Vor allem was Kinder- und Maskenpflicht angeht, geht vieles auf Bodo Schiffmann zurück. Er hat tote Kinder erfunden, die es gar nicht gegeben hat, um Angst zu machen, Panik zu machen. Er
hat sogar geweint dann öffentlich im Stream wegen irgendwelcher toten Kinder, die es nie gab.
Ja, richtig, auch das. Ja, er und Xavier Naidoo haben viel geweint im Stream. Und es ist, also wenn es nicht so tragisch wäre, ja, also er ist halt maßgeblich mit seinem Schwurbel an vielem beteiligt, was ein Großteil der Bevölkerung geglaubt hat während der Pandemie hier in Deutschland. Weil seine Aussagen multipliziert wurden. Von ganz vielen kleinen Kanälen wurden sie multipliziert und wurden als Sharepics rausgeteilt. Ja, er hat es gestreut, weil er halt eben auch dann irgendwann Star in der Szene war und die Leute haben es weitergeteilt. Und viele haben es geglaubt, ohne zu wissen, dass es von Bodo Schiffmann kommt. Ich habe Leute in meinem Privatleben getroffen, ja, Freunde, die mich gefragt haben, hast du schon gehört, die toten Kinder? Ja, wo ich dachte, niemals hätten die einen Bezug zu Bodo Schiffmann. Aber die haben das gelesen oder gehört und haben es erstmal, ich will nicht sagen geglaubt, aber sie haben mich halt gefragt, ob es stimmt. Zum Glück haben sie gefragt.
Bodo Schiffmann. Tote Kinder prägt sich ein, sowas, ne?
Richtig, das prägt sich ein. Das trifft uns, ja. Im tiefsten unseres Herzens, tote Schutzbefohlene allgemein, ja. Das sind Menschen empfänglich dafür und das hat er halt einfach auch geritten, bis es tot war. Hm. Rüdiger, deine Einschätzung zu Bodo. Du darfst die Laudatio halten, es ist ja deiner.
Es ist auch.
Entschuldigung.
Ja, ist ja richtig. Also ja, Bodo Schiffmann ist, wie gesagt, einer der Urgesteine, sag ich mal, der ganzen Bewegung. Halt Sinsheim, wie gesagt, die Schwindelambulanz, ja, das ist wirklich, also gut, Running Gag, aber es ist halt irgendwie auch diese typische Situation, dass halt alles, was er prophezeit hat oder was er gesagt hat, was eintreten würde, einfach schlicht nicht eingetreten ist. Und dass aber dem Glauben der Anhänger an ihn keinen Abbruch getan hat. Und das ist halt auch sehr, sehr beispielhaft für diese Führungsfiguren, egal wie sie, ob es jetzt ein Trump ist oder so ist. Was nicht eintrifft, spielt keine Rolle, wenn es dann doch nicht eintrifft. Es wird eine Geschichte erfunden, warum das dann doch nicht war und es wird einfach weitergemacht. Und man kann sehr viele, auch diese argumentatorische Tricks und Kniffe sehr schön an Beispielen von ihm illustrieren. Von daher wird das bestimmt eine spannende Laudatio.
Er bietet auf jeden Fall da eine Menge Material. Ich habe ihn, wie gesagt, bei den Demos immer wieder erlebt. Er ist so einer, der dann auch so ganz proaktiv auf Medienschaffende zuläuft und sie dann fragt, na, für wen berichtest du denn und so weiter. Bevor wir uns mit der letzten Kategorie beschäftigen, noch eine allgemeine Frage. Was ist eure Erklärung dafür, dass jetzt zwei studierte, ja wahrscheinlich auch nicht komplett unintelligente Menschen wie einen Bodo Schiffmann oder einen Boris Reitschuster sich derartig verrennen kann man schon fast nicht sagen, das ist ja fast schon wieder zu schwach, aber derartigen Blödsinn erzählen, wo völlig klar ist, es ist faktisch falsch, was du gerade behauptet hast und man vermutlich die Leute auch vielleicht zu einer anderen Zeit vor vielen, vielen Jahren sich auch dafür in Grund und Boden geschämt hätten, so etwas zu sagen. Was ist da passiert? Habt ihr da eine allgemeine Erklärung für?
Nee, also ich bin auch kein Freund von solchen allgemeinen Erklärungen, weil es immer eine so biografische Angelegenheit ist, warum Menschen sich solchen Sachen zuwenden. Also wir wissen nicht, was dazu geführt hat. Ich kenne diese beiden Herren persönlich nicht. Ich kann dir aber sagen, dass formelle oder formale Bildung nicht davor schützt, Schwurbel an. Erstmal formale Bildung hat man mal gehabt, hat vielleicht eine Prüfung bestanden und was man nicht für sein tägliches Berufsleben braucht, vergisst man auch wieder. Das geht uns allen so. Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich im dritten Semester BWL gelernt habe. Ist schon wieder raus aus dem Kopf. Und dann bist du empfänglich, wie gesagt, auch für gewisse Erzählungen. Wenn du vielleicht eine gewisse seelische oder emotionale Disposition hast, die dich in eine Lage bringt, in der du anfängst, das Vertrauen ins Leben zu verlieren. Ja, das Vertrauen in die Korrektheit der Medienberichterstattung zu verlieren. Sind wir mal ganz ehrlich, viele Journalistinnen und Journalisten schreiben einfach Käse. Die schreiben einfach Müll und publizieren teilweise für renommierte Blätter. Wir haben ein sehr, sehr großes Blatt, was auch schon zweimal ausgezeichnet wurde, das ist eine Krankheit für unsere Bevölkerung. Es wundert mich nicht, dass die Menschen das Vertrauen in die Medien verlieren, bei solchen Anführungsstrichen Journalismus. Und da kann man auch als Journalist das Gefühl haben, am einsamen Boden zu stehen und von seiner eigenen Branche gegängelt zu werden oder seine eigene Branche nicht mehr ernst nehmen. Und dann kann es passieren, dass man falsch ab, weil etwas die Emotion getriggert hat, dass das ja vielleicht so gewollt sein könnte.
Also
dass da ja eventuell jemand dahinter steckt.
Es sind ja alles so ein bisschen, also klassische, so charakterliche Gründe, würdest du dann sagen, ne? Also ein schwaches Selbstbewusstsein.
In dem Fall ja. In dem Fall ja, weil ich würde einem Boris Reitschuster natürlich zutrauen, seine Fakten zu checken. Aber wie gesagt, wenn wir an dem Punkt sind, dass diese Fakes, diese falschen Fakten, die ja keine Fakten sind, sein Weltbild bestätigen, dass da eine geheime Elite Strippen zieht oder dass geheime Verbände Einfluss auf die Politik nehmen oder dass die Regierung doch keine lauteren Absichten hat und vielleicht auch auf dieses Grundrechte-Ding aufgeritten oder was weiß ich. Genauso wie mit Bodo Schiffmann kann ja genauso passiert sein. Er ist ja HNO-Arzt, der ist ja kein Virologe. Es ist ja nicht sein Fachgebiet. Er kann sich ja irren, um Gottes Willen. Und das ist ihm halt dann passiert. Und ist er halt aber auch ein Typ, der offenbar die Leute angesprochen hat. Und die Leute haben ihm geglaubt, sie waren auch von seinem Doktortitel angesprochen. Und bei Boris Reitschuster erhalte ich auch total viel Feedback aus der Schwurbelwelt aktuell, was mir einfällt, einen renommierten Journalisten so zu diskreditieren. Da wird gar nicht drüber nachgedacht, dass der Boris vielleicht in dem letzten Jahr auch falsch abgebogen sein könnte. Wie gesagt, das sind ja keine Menschen, die irgendeinen Defekt haben oder was weiß ich. Das sind normale Leute, die sich geirrt haben und diesen Irrtum nicht erkannt haben und dieser Irrtum dann irgendwann zu einer ideologischen Bindung geworden. Das passiert nicht von heute auf gleich. Das ist ein Prozess. Irgendwann erreichst du den Punkt des Point of No Return. Da kannst du von außen keinen Einfluss darauf nehmen. Lange keinen Einfluss mehr darauf nehmen, wenn jemand diesen Point of No Return erreicht hat, sich ideologisch dran gebunden hat, sich ein Leben aufgebaut hat nach diesen Werten und Weltbildern. Das ist sehr, sehr stark gefestigt.
Ja, es gibt es eine Sache, die mir natürlich an euren Preisträgern diskriminieren kann. Es sind alles Männer, bis auf die letzte.
Finde ich auch schade dieses Jahr.
Aber Sananda ist auch ein Mann. Ach verdammt. Geistheiler Sananda.
Ja, Sananda ist auch
ein Mann. Ist auch ein Mann.
Ja, genau, er ist auch ein
Mann. Jetzt waren wir nominiert, aber wie
gesagt. Dann erzähl doch mal, Rüdiger, wer ist dieser Geistheiler Sananda? Und warum hat er in der Kategorie Esoterik gewonnen?
Die Kategorie Esoterik ist, wie gesagt, halt schon mal so ein bisschen für das etwas Exklusivere, so der sich also zum Beispiel eher sich von Reptiloiden verfolgt fühlt und halt zum wievielten Mal reinkarniert sein möchte. Und also es ist schon spannend, was der für eine Vita hat. Und es ist so die Kategorie, würde ich sagen, wo man eigentlich so ein bisschen schmunzeln möchte, weil es halt manchmal so befremdlich oder so unfreiwillig komisch anmutet.
Du, ich musste bei den anderen Kategorien auch schon schmunzeln, also mach dir keine Sorgen.
Ja, aber wenn es darum geht, irgendwie halt dann irgendwie Reptiloiden, das ist immer so eine Sonderklasse. Und das Ding ist aber, so lustig es aber auch anmutet, so ernst ist es mit diesen Leuten, die halt daran glauben, die da wirklich ernsthaft das zu ihrem Lebensinhalt machen. Und auch zum Teil, es geht ja auch um finanzielle Geschichten. Also was da irgendwie eine Sitzung bei ihm kostet, möchte ich gar nicht wissen. Oder was man da im Laufe seines Lebens an Kosten generieren und Geld drin versenken kann in solchen Schwurbelsachen. Weil ich zitiere immer wieder ganz gern die Prana-Platte Metatron. Das ist eine Gemüseschneidplatte aus Orgonit-Material, also quasi halt in Epoxidharz eingegossener energetischer Schrott, der dann irgendwas richten soll energetisch. Und diese Schneidplatte kostet knapp 1000 Euro. So, das kann man machen und Leute kaufen die und sind zufrieden, dass sie so ein Ding haben. Und dann steht irgendwie noch für ein paar hundert Euro das noch und dann ist hier noch ein Kurs und ein Buch und dann hat man, das sind tausende von Euros und das zum Teil auch bei einer Zielgruppe, vielleicht auch ältere Menschen, Rente, die dann halt irgendwie auch bei dem solchen Teleschwurbel-Astro-Kanal anrufen und da genauso gut ihr Geld loswerden und das ist halt einfach natürlich auch im Sinne von Nepper, Schlepper, Bauernfänger eine ganz üble Geschichte. Und wenn es dann noch um Themen geht, die auch noch die Gesundheit angehen, wenn es um Heilung geht, Heilungsversprechen, dann ist es zum Teil wirklich eine richtig traurige Geschichte und ist sehr viel Aufklärung wert.
Na, von daher freue ich mich
mal, was in der Richtung vorstellen zu können.
Na, ich glaube, soweit Heilversprechen dazukommen, wird es, glaube ich, sogar ein Fall für einen Staatsanwalt dann, ne? Weil das ist tatsächlich ja dann auch per Gesetz geregelt, dass da auch dann eingegriffen wird. Was hat jetzt genau Sananda, was hat ihn jetzt so besonders gemacht, dass er in eure Kategorie da so hochgevotet wurde? Hat er irgendwas auch mit der Querdenkerbewegung zu tun?
Ja, total. Seine Inhalte wurden von der Querdenkerbewegung natürlich auch total geteilt. Und also ich kenne den Typ ja auch schon ewig. Ich habe vor vier Jahren oder so schon mal so ein Video gemacht, Schwurbel News. Das haben wir kürzlich neu aufgelegt. Da lese ich halt Schwurbel in Nachrichtenform. Und der Eingangs-News ist, Eilmeldung, die Reptiloiden haben die Erde verlassen. Und die ist von Sananda. Das ist ein ganz berühmter Blogartikel von ihm, dass die Reptiloiden die Erde verlassen hätten. Und wer sich weigert, seinen Körper aufzugeben, der wird halt dann desintegriert. Puff, ist weg. Ich finde es eigentlich ziemlich grausam, aber ich habe das halt dann so gelesen wie eine Nachrichtenmeldung und da muss ich mich immer so zusammenreißen, weil das so lustig ist. Daher kannte ich Sananda. Da war ich selber auch total überrascht, dass der jetzt bei Querdenken so einen Boom erlebt hat und der hat halt auch so einen Blödsinn verbreitet. Impfen und dass wir alle sterben werden und gehe und das ganze Zeug. Und also es ist schon wirklich crazy stuff. Und bei ihm ist halt auch ein finanzielles Interesse dahinter. Er hat wohl auch irgendwelche Seminare. Und mit diesen Heilsversprechen, das ist jetzt mal wirklich nochmal was ganz Fieses zum Schluss. Die versprechen es ja nicht. Die versprechen es nicht. Sie sagen dir aber, du könntest es schaffen, wenn du die Heilung wirklich willst. Das heißt, es ist so eine richtig miese Schuldumkehr, für die du auch noch 500 Euro die Stunde bezahlst. Weil wenn du es nicht schaffst, gesund zu werden, ist es nämlich deine eigene Schuld. Der Guru, der Erleuchtete, der hat ja gesagt, wie es geht. Und wenn du es geschafft hast, ist es deine eigene Schuld. Und das ist an diesen ganzen esoterischen und alternativen Modellen das eigentlich wirklich fiese, weil sie dir sagen, du bist schuld, wenn du nicht gesund wirst.
Das wollen wir natürlich nicht, aber das ist natürlich so umso fieser, dass sie dann aber scheinbar auch über diesen Straftatbestand des Heilsversprechens auch noch wissen. Wir nähern uns schon mit ganz großen, wir nähern uns hier auch schon mit ganz großen Schritten der letzten Minute an. Ihr Lieben, am 30.10. ist die Preisverleihung in Berlin. Ich glaube, es ist wieder Heimathafen Neukölln, wie letztes Jahr.
Immer Heimathafen Neukölln. Unser Heimathafen, da fahren wir jedes Jahr ein, richtig, genau. Und ihr könnt natürlich auch im Livestream dabei sein, ganz normal beim Heimathafen, im Kalender auf der Webseite oder bei der Facebook-Veranstaltung vom Goldenen Aluhut, die Verleihung. Könnt ihr euch einfach auf den Ticket-Link klicken und dort ein Streaming-Ticket erwerben und da seid ihr in 4K UHD mit dabei.
Jawohl. Denn ich hoffe, die Technik klappt etwas besser, als es jetzt hier am Anfang bei uns der Fall war. Lieber Rüdiger, liebe Julia, ich danke ganz, ganz herzlich für eure Zeit. An alle, die jetzt zuhören, bitte abonniert den Goldenen Aluhut bei Instagram oder auch bei Twitter. Kauft natürlich ein Ticket für die Preisverleihung. Ist denn schon mal einer der Preisträger auch erschienen und hat sich seinen Preis abgeholt?
Ja, tatsächlich. Martin Legend hat ihn abgeholt, sogar im Saal.
Nein.
Der Volkslehrer hat ihn abgeholt vor dem Saal, weil er hat Hausverbot. Berliner Reichsbürger, Dennis Ingo Schulz hat ihn auch vor dem Saal abgeholt. Die Basis hat schon angekündigt, ihren Award abholen zu wollen, müssen sie auch vor der Tür machen. Und noch ein kleiner Tipp, bitte folgt uns zwar auch auf Instagram, klar, aber den Kanal bespiele ich nicht groß. Folgt uns auf Facebook, das ist unser Hauptkanal. Und gerne auch auf YouTube, denn nach der Verleihung gibt es da ganz viele Education-Videos von uns. Das ist alles unser Auftrag für 2020.
Wunderbar, wir spielen noch zum Ende einen Song, den du dir gewünscht hast. Besuchen Sie Europa von Jackpot. Und dann damit danke ich euch. Bis dann.